On the 9th of June in 2004, a nail bomb exploded in the Kolbstraße in Cologne, a well-known street hosting a big Turkish community. People living and working there had to suffer not only from the horrible consequences of the bombing itself, but from the accusation of police and society. Kolbstraße ist überall, is an attempt to be solidaric with the victims, to give them a voice and tell their story, and we are happy to present you some of the members of this courageous campaign. So please welcome, where are you? from the Aktionsbündnis NSU-Komplex Auflösen, Gesine Schütt und Timo Glatz.
Ja, okay, hallo, ich bin Gesine. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu unserem kleinen Workshop. Genau, der Workshop heißt ja NSU, wir klagen an. Und eigentlich passt es ganz gut, dass wir jetzt auch nach der Veranstaltung von Fritz Burschel eben waren, weil der NSU ja schon auf vielen Ebenen Thema ist und präsent und wir uns aber überlegt haben, dass wir sozusagen den nächsten Schritt auch gehen wollen und euch dazu einladen, heute mitzumachen. Und zwar geht es uns eigentlich darum, eine aktivere Rolle einzunehmen und eben konkret zu fragen, wen oder was klagen wir eigentlich an? Und das Ganze sehen wir so als Vorbereitung und als Input zu dem Tribunal, was wir nächstes Jahr im Mai in Köln machen wollen, NSU-Komplex auflösen. Und ist eigentlich so, dass wir das halt auch in unmittelbarer Nähe zur Kolbstraße machen werden, wo ja die Nagelbombe vom NSU explodiert ist. Und ja, Timo wird dazu gleich noch ein bisschen mehr Input geben, was es mit dem Tribunal auf sich hat. Aber ich will schon mal sagen, also wir wollen eigentlich damit sozusagen einen Ort schaffen, an dem eigentlich diese vielen Perspektiven, unter denen jetzt der NSU thematisiert wird, zusammenkommen können und in dem wir auch eine eigene Position entwickeln und wo wir vor allem halt einen Ort schaffen, in dem wir so eine gesellschaftliche Dynamik auch mal starten wollen und sagen wollen, so nicht und genau, aktiver werden. Und wir sind eigentlich jetzt von dem Aktionsbündnis NSU-Komplex Auflösen. Das ist ein bundesweiter Zusammenhang, der so ein bisschen entstanden ist aus den Initiativen, die an verschiedenen Orten die Angehörigen der Opfer oder die Betroffenen selber vom NSU-Terror supporten. Und aus diesem Kreis ist so ein bisschen die Idee entstanden, sozusagen, ja, wir müssen halt dann noch was anderes hinterhersetzen und schaffen. Und was wir halt machen wollen, also nachdem Timo gleich noch einen Input gegeben hat, wir werden halt jetzt gleichzeitig Zettel verteilen, wo drauf steht, wen oder was klagt ihr eben an. Und wir wollen euch einladen, dass ihr euch Gedanken dazu macht, dass ihr das aufschreibt und dass wir gleich sozusagen als Workshop rumgehen. Und wer möchte, dann seine Anklage vorliest und vielleicht auch ein bisschen was dazu sagt, warum diese Institution, warum diese Person, wie steht die für euch im Zusammenhang und das ist sozusagen unser Vorhaben. Okay, möchtest du loslegen?
Ja, seit ungefähr 3 Jahren reisen wir mit der Initiative Kolbstraße ist überall, so quasi durch die ganze Republik, halten Vorträge und berichten über das, was in Köln passiert ist und erfahren dann allerdings an anderen Tatorten des NSU, hören wir sehr, sehr ähnliche Geschichten, was abgelaufen ist. Und in Diskussionen ergibt sich oder hat sich in den letzten Jahren halt eigentlich immer die Frage ergeben, was können wir denn tun, was können wir denn machen? Was ist denn das mit diesem NSU-Prozess? Da, also viele sagen, das ist doch nur noch eine Farce. Man müsste doch irgendwie was anderes leisten. Und häufig ist dann dieses Wort dieses Tribunals gefallen, das also quasi nochmal referiert auf zum Beispiel die Russell-Tribunale zum Vietnamkrieg. Könnt ihr nicht sowas machen? Und irgendwann haben wir uns dann tatsächlich mal hingesetzt, als bundesweites Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen und ein Konzept geschrieben. Und das nimmt gerade mehr und mehr Gestalt an. Wir haben Gruppen in München, in Berlin, in Jena, in Kassel, in Köln, die daran arbeiten, mehrere Dutzend Menschen in ganz Deutschland, die gerade versuchen, dieses Projekt Tribunal im Mai 2017 an den Start zu bringen. Und wir möchten euch einladen, daran teilzunehmen. Und später sagen wir noch ein bisschen dazu, wie ihr uns auch nochmal dabei supporten könnt. Was wir vorhaben, ist einfach über mehrere Tage in Köln, an einem sehr zentralen Ort, direkt in der Nähe der Kolbstraße, ein Forum zu geben, das so zwischen einer Inszenierung liegt, aber auch keine Konferenz ist. Also es gibt inszenierte Elemente, wo die Betroffenen des NSU-Terrors ihre Rolle wählen können, wie sie sprechen, ob sie selber halt in Persona halt auf die Bühne kommen oder halt in Stellvertretung. Es gibt verschiedene Leute, die sich da über künstlerische Inszenierungsformen Gedanken machen. Und letztlich geht es uns aber darum, auch nochmal eine Dynamik halt zu erzeugen. Weil was wir häufig erleben, ist zwar, hier ist jetzt ein super schönes Interesse, auch wenn man einlädt zur Veranstaltung. Es gibt eine interessierte Öffentlichkeit und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die kritisch an dem Thema NSU-Komplex arbeiten. Es gibt engagierte Journalistinnen, die immer wieder neue Sachen an den Tag bringen. Es gibt ProzessbeobachterInnen, es gibt Antifas, es gibt kritische Anwälte und so weiter. Und all diese wollen wir nochmal an einen Ort zusammenbringen. Also vielleicht schaffen wir es als Tribunal nicht, tatsächlich nochmal etwas komplett Neues herauszufinden, was gar nicht bekannt war. Uns stehen gar nicht diese prozessualen Mittel von der Nebenklage zum Beispiel zur Verfügung. Vielleicht schaffen wir es aber, und das ist unsere Idee, das alles nochmal zu fokussieren, nochmal zusammenzukommen und halt über mehrere Tage halt das Thema NSU-Komplex in Medienfokus wieder zurückzurücken. Und zwar, weil der strukturelle Rassismus in Deutschland ja nicht einfach vom Himmel gefallen ist. Und er lässt sich aber sehr, sehr gut am NSU-Komplex aufzeigen. Also es gibt eine lange Geschichte des Rassismus in Deutschland und er setzt sich fort. Und jetzt ist es an uns halt nochmal zu sagen, das müssen wir halt auch anklagen. Wir haben halt von Fritz hier gerade gehört, dass sich die rassistischen Strukturen weiter fortgesetzt haben, dass die geheimdienstliche Betreuung der Nazis immer noch stattfindet, dass hier vertuscht wird und die lückenlose Aufklärung, die Frau Merkel versprochen hat, noch immer in weiter Ferne liegt. Was wir versuchen wollen in dem Tribunal ist tatsächlich diese strukturelle Natur des Rassismus aufzuzeigen. Das ist die eine Part, also quasi das System Rassismus zeigen. Auf der anderen Seite auch eine namentliche Anklage zu machen. Das heißt, wir wollen auch die Individuen und Personen und die individuellen Akteure namentlich benennen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wird das auch eine ziemliche Dynamik erzeugen. Also kein Mensch sollte sich hinter irgendeiner Struktur oder System halt verstecken können. Wir wollen genau diese Menschen, die Akten geschreddert haben, die sich an der Vertuschung beteiligen, die das Nazi-Netzwerk bilden oder unterstützen, die wollen wir namentlich benennen und anklagen. Also das sind natürlich die Nazis in dem Netzwerk, weil der NSU ist mehr als die 5 Leute, die gerade in München vor dem Prozess stehen, sondern dieses Neonazi-Netzwerk aufzuzeigen, was ja eigentlich schon ganz viele engagierte Leute hier herausgefunden haben, das nochmal zu visualisieren. Was ist mit den V-Leuten? Über 20 V-Leute gibt es mittlerweile, oder sind mittlerweile bekannt, die rund um den NSU gekreist haben. Also was ist da alles bekannt? Und die V-Mann-Führer, wie zum Beispiel, gerade ist der Name Andreas Temme gefallen, das ist auch jemand, der sich auf unserer Anklagebank symbolisch wiederfinden wird. Genauso wie sein damaliger Vorgesetzter, der Innenminister und heutige Ministerpräsident Hessens, Volker Bouffier. Natürlich kann der sich nicht verstecken. Wir werden im Tribunal, wird er angeklagt, genauso wie alle anderen. Aber was heißt das, wenn wir anklagen? Natürlich auch die Polizistinnen und Polizisten, die dazu beigetragen haben, dass die Opfer drangsaliert werden. Zum Beispiel in der Kolbstraße, über 7 Jahre lang wurden die Menschen dort als Täter behandelt. Ihre Häuser wurden durchsucht, ihre Fingerabdrücke wurden genommen, ihnen wurden falsche Fotos vorgelegt. Es wurde erzählt, hier, dein Mann, der hat eine Affäre mit XY. Es wurden Gerüchte über PKK, Rotlicht und so weiter gestreut, über 7 Jahre lang. Und da haben sich ganz viele Menschen dran beteiligt, zum Beispiel auch Medien und auch manche Journalistinnen, die genau diese Lüge von den Dönermorden weitergeführt haben. Und deswegen müssen wir auch diese mit in den Fokus nehmen. Und wenn wir sagen Klage, heißt das leider auch Selbstanklage. weil wir als Antifas, wir als Antiras, wir haben auch zu häufig gepennt. Wir haben auch diese Geschichte viel zu sehr geglaubt oder wir haben das als Randnotiz nur wahrgenommen teilweise, was passiert ist. Wo waren wir denn? Wo waren wir 2006 in Kassel, als 4000 hauptsächlich migrantische Leute auf die Straße gegangen sind und haben gesagt, kein zehntes Opfer. Also 5 Jahre, bevor der NSU sich selbst enttarnt hat, sind 4000 Leute in Kassel auf die Straße gegangen und haben gesagt, kein zehntes Opfer. Das heißt, sie haben genau diese Kontinuität der Ceska-Mordserie, wie es damals hieß, schon erkannt und gesagt, wir könnten das nächste Opfer sein. Und da waren wir nicht da. Und das müssen wir uns schauen, dass wir uns jetzt neben die Betroffenen stellen, ihnen genau zuhören, was sie uns zu sagen haben und dass wir mit ihnen zusammen jetzt in die Offensive gehen und anklagen. Und was ist jetzt das Tribunalhafte an dem Tribunal? Natürlich, uns fehlt die exekutive oder judikative Macht, überhaupt ein Urteil zu sprechen. Wir werden kein Urteil sprechen. Es wird keine Jury geben wie in anderen Tribunalformen, sondern das Starke an diesem Tribunal wird die gesellschaftliche Anklage sein. Das heißt, genau das, was ich eben erzählt habe, dass wir versuchen, gemeinsam zu schauen, wer ist denn verantwortlich für dieses System des strukturellen Rassismus. Also wir müssen auch lernen, wieder wütend zu sein, das nicht nur einfach hinzunehmen, was da passiert ist, uns aus dieser Lethargie reißen, da kommt der nächste Skandal und so weiter, sondern wir müssen einfach wieder lernen, halt auch anzuklagen. Und unsere Wut, die wir haben darüber, über all diese Verhältnisse, deswegen sind wir auch, sind ja ganz viele Aktivistinnen hier, diese Wut halt auch wieder umzuwandeln in eine gesellschaftliche Anklage. Das ist so die Vorstellung von dem Tribunal.
Ja, super, vielen Dank. Das hat ja schon ganz gut deutlich gemacht und vielleicht auch Lust gemacht, dass ihr einen Beitrag uns gebt per Zettelform oder irgendwas. Das fänden wir jetzt irgendwie, okay, oder schon per Handzeichen. Gibt es da was Dringendes? Oder?
Komm mal hier hin mit dem Mikro.
Aber dann sagt man immer, okay, wir müssen was zum NSU machen und das ist soweit allen Leuten auch klar. Und du meintest auch, man muss sich so ein bisschen selber hinterfragen. Und die Frage, die sich sehr oft irgendwie auftut, finde ich, ist, wenn man redet so mit den Leuten über den NSU und immer ist klar, um wen geht's eigentlich? Es geht irgendwie um 3 Leute, 2 Uwes, 1 Beate. Wer von beiden welcher Uwe ist, weiß man nicht so richtig. Aber gut, man weiß, worum es geht. Und wenn man anderen Leuten sagt, wie zum Beispiel letzte Woche, wo sich der Todestag von Süleyman Taschköprü in Hamburg zum 15. Mai gejährt hat und der Gedenkstein, den es dort gibt, glücklicherweise überhaupt nichts mehr zu sehen ist, weil da die Witterung die ganze Inschrift schon abgekratzt hat. Da sagt man zu anderen Leuten, nämlich so ein Antifa und Antiras, sagt man, hier ist der 50. Todestag von Süleyman Taschköprü und die Leute sagen, bitte wem? Und wir haben es so geschafft, dass zum Beispiel ein Enver Şimşek irgendwie bekannt ist, weil es auch einen Film über ihn gab und weil seine Tochter ein dickes Buch darüber geschrieben hat und weil sie zu allen möglichen Veranstaltungen hingeht. Und die geht nicht zu allen möglichen Veranstaltungen hin, weil die sich sagt, hier, es ist irgendwie für mich persönlich wichtig, darüber zu reden. Sondern ich glaube, die geht dahin, weil die weiß, dass niemand sich mehr an sie erinnern würde. Und niemand wüsste eigentlich, was die Situation von ihrem Vater wäre, wenn sie nicht jedes Mal wieder hingehen würde, wenn irgendwelche offiziellen PolitikerInnen da sind und ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Familie zu erzählen, die eigentlich, die muss sie ja niemandem präsentieren, die hat sie erlebt, das hat sie verletzt, das hat ihre Familie ein ganzes Stück kaputt gemacht. Das muss sie ja niemandem nochmal erzählen, aber sie erzählt es immer wieder jemandem. Und wem erzählt sie das? Das erzählt sie nicht sich selbst, das erzählt sie nicht ihrer Mutter, das erzählt sie nicht ihrem Bruder. Nein. Das erzählt sie uns. Sie geht immer wieder in diese Kameras und nimmt das immer wieder auf sich, diese Power, und trägt das immer wieder nach außen, weil sie weiß, auch heute, auch 16 Jahre nach dem ersten Mord, nach dem Mord an ihrem Vater, wird sich in Deutschland das Gros der Leute nicht erinnern, was passiert ist. Und das Gros der Leute wird sich nicht erinnern, was ihr widerfahren ist. Und das Gros der Leute denkt, dass sie eben dadurch, dass sie einen Film machen und dann aber zwei Filme hinterher schieben, wo es um den Staat geht, ja, ein Film über die Opfer, ein Film über die Täter, ein Film über die Ermittler, in dem Film über die Opfer noch ein Ermittler, der irgendwie ein netter junger Typ ist, der eigentlich auch so ein paar Sachen nochmal ausbügeln wollte. Die muss man hinterher schieben, weil das ist ein bisschen zu krass, ja, dass man die ganze Zeit nur halt die Türkin gesehen hat, wie sie eben das alles erzählt, dass ihrer Mutter ein Bild von einer blonden Frau hingelegt wird und erzählt wird, dass ihr Vater fremdgegangen wäre, zwei Kinder mit einer deutschen Frau hatte, dass er Drogendealer war im großen Stil und das, ja, das wird alles immer wieder abgespult und da muss sie was dagegen setzen. Und das ist einfach immer noch eine heftige Sache, also dass man diese Sachen nicht weiß darüber und dass man dann die Zeitung aufschlägt und da gibt's ja so ein paar Leute, die ein bisschen sozusagen bekannter sind und im Fokus, zum Beispiel Familie Yozgat, die ist immer wieder ein bisschen mehr im Fokus, weil der Mord an ihrem Sohn Halit Yozgat in Kassel, weil ein Verfassungsschützer mit drin hängt, der Verbindungen in die Hells Angels Rocker-Szene hat und der selber irgendwie Mein Kampf von Adolf Hitler zu Hause stehen hatte. Und da sind die immer mal wieder ein bisschen in der Presse und ab und zu schwenkt die Kamera mal von diesen Staatsvertretern rüber auf die Leute, um die es eigentlich geht, nämlich die Opfer. Und dann steht da immer der von Trauer gefangene Ismail Yozgat, im Hintergrund seine Frau mit Kopftuch. So, und dann heißt es, die Medien haben aus der Dönermordserie gelernt und sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Ja, die irgendwie in ihren Trauergefangenen, dieser Mann, Ismail Yozgat, ja, der hat seinen eigenen Sohn gefunden, der ist in seinen Händen gestorben. Und der muss jedes Mal wieder erleben, der fährt zu jedem Prozess hin, wo, wenn es irgendwie einrichtbar ist für ihn, wo Andreas Temmer aussagt. Und er geht zu jedem Untersuchungsausschuss, wenn es einrichtbar ist, wo Andreas Temmer aussagt, dieser Verfassungsschützer, und sieht jedes Mal wieder einen Typ, der meint, ich kann mich nicht erinnern. Und nimmt das immer wieder auf sich und stellt sich dorthin und sagt im Gericht, ich möchte was sagen, ich möchte diesen Mann befragen. Und der Richter sagt zu ihm, was soll denn Ihre Aussage jetzt dem Prozess dienlich sein? Ja? Das sind die Zustände, die da stattfinden in diesem Gericht. Und wenn da irgendein Andreas Temme, irgendein anderer völlig irgendwie aufgelaufener Verfassungsschützer oder irgendein Nazi sitzt und die sagen, oh, ich kann mich nicht so richtig erinnern, ist es okay, nehmen wir uns noch mal ein bisschen Zeit dafür, reden wir noch mal ein bisschen darüber. Aber nee, passiert, also da kommt nichts raus. Aber wenn Ismail Yozgat persönlich was sagen will, dann ist sofort finito, dem wird noch nicht mal das Wort erteilt irgendwie. Ja? Und dann heißt es immer, die Leute sind in ihrer Trauer erfangen. Oder die Opfer sind still oder so, ja? Da, die sind nicht still. Die werden still gemacht die ganze Zeit. Ayşe Yozgat, die Mutter von von Halit Yozgat, saß beispielsweise bei euch in Köln auf dem Birlikte-Fest, was die Stadt groß ausgerichtet hat, gesagt, Birlikte, zusammenstehen und so weiter, wir kommen zusammen und wir wollen sozusagen uns gemeinsam bestärken gegen diesen Fremdenhass, wie dann immer Rassismus umbetitelt wird. Da saß Ayşe Yozgat auch hinten. Sie saß auch mit ihrem Kopftuch da, weil sie es einfach gerne trägt. Und dann hat sie nichts gesagt. Und dann hat jemand, der neben ihr saß, mein guter Kollege Ibrahim, der heute leider nicht kommen konnte, hat zu ihr gesagt, Frau Yozgat, wollen Sie nicht auch was sprechen? Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Warum soll ich reden? Das ist doch deren Veranstaltung. Ich bin doch nicht zum Reden hier eingeladen. Nein, die Leute werden noch nicht zum Reden eingeladen, sie werden als Kulisse eingeladen, als Statisten und diesen Platz sollen sie auch immer schön haben. Und da sehen wir da drin, es geht nicht darum, dass die Opfer still sind oder nichts sagen. Es geht darum, dass niemand den Opfern zuhört. Und das sind die Strukturen, die wir angehen müssen.
Okay, ja, okay, es geht direkt weiter.
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der wichtigste Teil des NSU-Tribunals. Das muss der größte Teil sein. Aber was etwas anderes, was mich komplett aus der Fassung bringt, ist die Tatsache, dass das, was wir über die Verstrickung des Staates, insbesondere des Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschutz wissen, nicht dazu führt, dass es Massendemonstrationen gibt, dass es eine Forderung gibt, dass diese Institutionen in Frage gestellt werden können, dass wir da Zugang zu geheim gehaltenen Dokumenten bekommen, die zur Aufklärung dessen beitragen können, was wir als NSU-Komplex kennen. Du hast gesagt, namentlich benennen. Ich möchte mal einen Menschen namentlich benennen, der ein bisschen zu gut weggekommen ist in der letzten Zeit. Der heißt Klaus-Dieter Fritzsche. Klaus-Dieter Fritsche war zur Zeit, als der NSU mordete, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und hat sich als ziemliche Fehlbesetzung, sofern man sich überhaupt in dieses Inneramtliche einmischen will, herausgestellt. Er hat ziemliche Fehleinschätzungen damals zu Protokoll gegeben. Und dieser Mann ist jetzt natürlich im Zuge des Bundestagsuntersuchungsausschusses gehört worden, hat sich im Untersuchungsausschuss aufgeführt wie Rotz am Ärmel. Das machen übrigens alle Geheimdienstler, die so nach dem Motto, was wollt ihr denn von uns, ihr Volk, was wollt ihr? So hat er sich aufgeführt, hat sich beschwert, dass hier das Ansehen staatlicher Behörden beschmutzt wird und so weiter und hat dann den unsterblichen Satz gesagt, es dürfen keine Staatsgeheimnisse ans Licht kommen, die Regierungshandeln unterminieren. Und diesen Satz, den müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, weil da spricht er zu uns, zu, wenn ich das mal so sagen darf, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes und sagt zu uns, ihr müsst akzeptieren, dass es da eine Grauzone gibt, in die ihr nicht reingucken dürft, die niemand kontrollieren kann, in der Dinge stattfinden, die nicht aufgeklärt werden können, weil sie als geheim deklariert sind. Und es ist, glaube ich, unsere Aufgabe, auch im Rahmen von einem Tribunal dafür zu sorgen, dass wir diese Aufforderung, Vertrauen in die Behörden, insbesondere in den Inlandsgeheimdienst zu haben, dass wir dem nicht nachkommen. Wir müssen protestieren, wir müssen das benennen, was da ist, wir müssen dafür sorgen, so wie man damals die Stasi-Unterlagen aus den Archiven geholt hat, müssen wir aus den Archiven der 17 Inlandsgeheimdienste, und meinetwegen nehmen wir den Auslandsgeheimdienst auch noch gleich mit und den militärischen Abschirmdienst auch noch, diese Dokumente müssen wir alle sehen, wir müssen das öffentlich machen, wir müssen Zugang erhalten und wir müssen uns das erstreiten. Es kann nicht sein, dass wir es auf sich beruhen lassen, dass wir klein beigeben, dass wir von dieser Gewöhnung, von dieser Normalität überwältigt werden und im Grunde genommen jeden irrwitzigen Skandal, den wir ja jetzt auch in den letzten Wochen mitbekommen haben, bei einem Geheimdienstmitarbeiter liegen irgendwelche Telefone und SIM-Karten eines auf mysteriöse Weise verstorbenen ehemaligen V-Mannes, die bei der fünften Nachsuche in seinem Diensttresor gefunden wurden, wo er auch private Dinge aufbewahrt hat. Das ist so haarsträubend. Alles, was wir wissen aus dem NSU-Komplex, welche Rolle staatliche Stellen, Verfassungsschutzstellen, Thüringer Verfassungsschutz gespielt haben beim Aufbau des Thüringer Heimatschutzes. Nach dem, was wir da wissen, können wir sagen, ohne Verfassungsschutz, kein Thüringer Heimatschutz, ohne Thüringer Heimatschutz, kein NSU. Und wir wissen durch die Beweisanträge der Nebenklage im Prozess, dass offensichtlich, und das lässt sich nachweisen oder ließe sich nachweisen, wenn einige Dokumente öffentlich gemacht würden, dass die Geheimdienste, insbesondere in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wussten, was sich da zusammenbraut, dass diese Leute sich Waffen besorgt haben, dass sie Banküberfälle gemacht haben, dass sie Geld brauchten und so weiter. Das ist alles, das wussten die Behörden, die wussten auch, wo sie sich aufgehalten haben, nämlich in Chemnitz und später in Zwickau. Und sie haben nicht zugelangt, sie haben nicht zugegriffen, sie haben nichts unterbunden und haben dadurch eigentlich erst aufgebaut an Struktur, was dann diese Mordserie möglich gemacht hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es unser aller Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diese Institution unschädlich gemacht wird, wenn nicht gar abgeschafft.
Okay. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Okay.
Das ist alles super, was du gesagt hast, aber erstmal war es keine Antwort auf seine Frage oder seine Aussage und zweitens ist mir das, auch wenn es wichtig und richtig ist, zu sehr aus der Expertensicht. Man hätte das auch alles erfahren können, hätte man mit den Menschen, mit den Familien der Mordopfer oder den Menschen zum Beispiel auf der Kolbstraße geredet oder ihnen mal zugehört. Wissen Sie, wisst ihr, ich bin auf der Kolbstraße aufgewachsen. Zur Zeit des Anschlages war ich auch Anwohner der Kolbstraße und für uns war es sofort klar, dass es keiner von der Straße selber sein konnte, genauso auch wie den Mordopfern keiner aus der Familie, weil es wurde ja immer dann über Drogendealer, über die Türsteher-Szene gesprochen, Geldwäscher. Erstmal, und das kann ich ruhigen Gewissen sagen, gibt es auf dieser Straße keine Geldwaschaktivitäten. Und diese Türsteher und auch die Drogendealer, so ekelhaft sie sind und so verachtungswürdig sie auch sind, sind mit uns aufgewachsen. Also wir kennen diese Leute und zum Teil wohnen die auch auf dieser Straße. Darum haben wir immer gesagt, Nee, Leute, das ist die falsche Richtung. Ja, ein, zum Beispiel ein Türsteher oder ein Geldwäscher würde nicht hingehen und eine Nagelbombe zünden und womöglich seine eigene Familie damit töten. Und wir wissen auch, wir sind ja nicht dumm, ja, wie Rassismus, sowohl struktureller Rassismus funktioniert, wie aber auch gesellschaftlicher Rassismus funktioniert. Ich habe auf der Kolbstraße Fußball gespielt, in einer Fußballmannschaft, bei jedem zweiten Spiel, aber haut uns nicht in die Fresse, wenn ihr verliert. Wir wissen, dass schon vor dem Anschlag eine Kampagne gestartet wurde, das ist eine Geschäftsstraße. Die Leute, und es gibt ein Agreement, dass auf dieser Straße nicht politisch aktiv sein, darf keiner aktiv sein. Ja? Und was passiert? Sie bringen dieses PKK, Hisbollah, sie wussten ja nachher selber nicht, welche Terrororganisation oder welche Organisation jetzt die Bombe, also waren es nachher alle. Und die Menschen, zum Beispiel eine Person, die am dritten Tag nach dem Anschlag gesagt hat, als ich auf den Boden fiel, war ich mir sicher, es konnten nur Nazis sein, durch den Druck der Bombe. Und daraufhin beugt sich einer der Polizisten zu ihm hin und gibt ihm zu verstehen, dass er schweigen soll, dass er genau das nie wieder sagen soll. Und ab diesem Zeitpunkt schweigt dieser Mann, weil er Angst hat. Also sie haben nicht nur zugehört, sie haben sie auch noch unter Druck gesetzt, ihr Wissen, ihr migrantisch situiertes Wissen nicht einzusetzen. Und zum Beispiel ist so der Friseur, bei dem die Bombe explodiert ist, dem haben sie zwei Blätter hingelegt und haben gesagt, entweder nennst du jetzt Namen von der Straße, die diesen Anschlag verübt haben, oder das Finanzamt wird dir diese Schätzung, diese Finanzstrafe mitteilen, weil wir deine Bücher nicht einsehen können. Und er hat gesagt, ich kann keinen von der Straße nennen. Es waren Nazis, ist doch klar. Es kann keiner von der Straße sein. Daraufhin hat das Finanzamt ihm das Schreiben gesendet, wo genau der Betrag drauf stand, den der Polizist dahin geschrieben hat. Er muss in die Türkei zurück, sein Haus verkaufen, um seinen Laden, um diese Strafen zu bezahlen, und hat keinen Pfennig von der Versicherung bekommen. Und auf der Straße war klar, es können nur Nazis sein. Kein anderer würde eine Nagelbombe, weil eine Nagelbombe zieht dahin, so viele Menschen zu töten, wie es nur geht. Aber die Polizei wollte uns nicht hören. Und dann war es so, da ich auch Musik mache, die Straße wurde noch wütend und zornig und wir sind eines Tages mit einem Kamerateam über die Straße gegangen. Und da war es so, dass Freunde von mir, mit denen ich Fußball gespielt habe oder mit denen ich auch Fußball geguckt habe, zu mir kamen und sagten, guck, du warst das für eine Kameramann. Und ich sagte, nee, es geht um Musik. Der meinte, 2 Minuten. Danach verschwindet ihr, sonst schlagen wir die Kamera kurz und klein. Wir haben die Schnauze voll, als Kriminelle dargestellt zu werden. Das war vor dem Anschlag so, weil vor dem Anschlag hieß es, die Kolbstraße ist eine kriminelle Straße und nach dem Anschlag wurde es noch schlimmer. Und der Satz, den ich immer wieder höre, der heute auch noch gesagt wird aufgrund der ganzen Skandale, ist, sie wissen genau, wer es war, damals wie heute. Und sie wissen auch, wer dahinter steckt und wer in den Behörden diese Gruppen unterstützt hat. Aber sie wollen es uns anhängen, damit sie ihren Rassismus aufrechterhalten können.
Okay.
Ich möchte mal eben auch noch was sagen. Also ihr habt jetzt die ganze Zeit Empörung hervorgerufen, hier an das Publikum geredet, versucht sozusagen so eine Empörung in den deutschen Rassismus über die Behörden, wie schlecht die Migranten behandelt worden sind. Und ich finde, ein Aspekt fehlt total, nämlich zu sagen, dass wir Migranten eigentlich schon längst gewonnen haben und die Rassisten verloren haben. Dass diese Gesellschaft, dieses Land hier, Almania, eine Gesellschaft der vielen ist. Es ist keine deutsche Gesellschaft, es ist eine Gesellschaft, die durch Migration geprägt ist, die schon immer durch Migration geprägt war. Es gibt keine homogene Gesellschaft, es ist eine Fiktion. Die ist durch und durch sozusagen migrantisiert, kanakisiert und schon seit sehr vielen Jahrzehnten und noch viel länger. Und dieser Aspekt, der fehlt. Wir sind eigentlich die geblieben sind. Die Kolbstraße ist angegriffen worden, viele Geschäfte sind pleite gegangen. Aber es gibt die Kolbstraße noch und sie ist besser und schöner als je zuvor. Die Geschäfte blühen wieder. Die Angehörigen der Mordopfer, sie sind eben nicht aus dem Land wieder zurückgereist. Sie sind geblieben. Sie kriegen Kinder, sie bleiben hier, sie wehren sich. Die Rassisten, sie sitzen, die Nazis, sie sitzen im Knast oder sie sind tot, sie verrotten. Aber sie haben nicht gewonnen. Und das ist genau das, was der NSU versucht hat anzugreifen. Der NSU hatte eine Vorstellung davon, sozusagen Deutschland wieder homogen zu machen. Das ist aber eine Fiktion, die unmöglich ist. Er hat versucht, einen Prozess rückgängig zu machen, den man nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist ja der Irrsinn daran und das ist wichtig zu verstehen. Sie können Leid erzeugen, aber Sie können diese Geschichte nicht
zurückdrehen. Und das haben sie versucht. Das ist genau das, was Pegida heute versucht. Das ist deswegen das, warum sie jetzt gerade durchdrehen alle. Deswegen Pegida, die AfD-Wähler, so völlig am Rad drehen gerade, weil jetzt letztes Jahr 1 Million neue Leute gekommen sind und die werden bleiben. Und sie haben eine Vorstellung davon, dass Deutschland den Deutschen gehört, aber es ist eine Vorstellung, die völlig unmöglich ist. Sie können nicht gewinnen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir beim Tribunal zeigen müssen. Es kann nicht nur um Lamento gehen, es kann nicht nur um Empörung gehen. Über wen soll ich mich denn empören? Wir müssen darüber reden, über die Stärke, die es hier gibt. In den 70er Jahren wurde versucht, dass die Gastarbeiter, die vorher gerufen worden sind, wieder zurückgeschickt werden sollten. Als dann die Fabriken geschlossen haben, 10.000 von Migranten, Migrantinnen entlassen wurden aus den Fabriken, sollten wieder nach Hause gehen. Und was haben sie gemacht? Sie sind geblieben und sie haben ihre Familien noch nachgeholt. Sie sind in die alten, verlassenen, verfallenen Innenstädte gegangen, haben die Straßen wieder aufgebaut, haben Geschäfte gegründet, wie zum Beispiel die Kolbstraße ist genau das beste Beispiel dafür. Es war ein heruntergekommenes Arbeiterviertel, sie haben es aufgebaut, die türkischen Leute vor allen Dingen, und haben diese Straße zum Blühen gebracht. Und sie haben Räume geschaffen, nicht nur in Köln, in Hamburg, Berlin, überall in den großen Städten haben sie Räume geschaffen, die ein Vorbild waren für eine linke Aktivität, für eine linke Fantasie auch. Wohngemeinschaften, Hausbesetzung, Kollektive, das sind Praktiken, die aus der Migration entstanden sind. Es gibt gar keine Gesellschaft ohne Migration. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Wir sind nicht nur Opfer, wir haben gewonnen und die Nazis, die haben verloren.
Okay. Ja, super, vielen Dank. Ich finde es total gut.
Okay. Hallo, mein Name ist Gillette Aysche und ich bin Deutschlands Integrationsalbtraum Nummer 1. Ja, wallahi, ihr habt so oft Kanake aus mir gemacht. Ich hab Abi, Mabi und so. Ich darf gar nicht sagen. Verstehst du, was ich meine? Ich muss der Kanake sein. Und deshalb habe ich gedacht, okay, mach ich. Ich bin jetzt alles, was ihr an uns hasst. Ich sag extra ihr, wir, guck mal, die Sache so, ich rede in mein eigenes Lager, verstehst du? Ich bin ganz ehrlich, ich bin total berührt von allen Kartoffels, die hier sind. Ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass es euch gibt. Ich wusste nicht, ich dachte mal, es gibt nur die. Aber ich bin nicht die Einzige, die das denkt. Viele von uns denken, weil wir euch gar nicht kennengelernt haben. Ich wusste gar nicht. Komm mal her, Liebling. Das zu Massimo, was er meint mit positiv, dies, das, verstehst du? Aber Wahrheit ist, guck mal, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, du chillst mit deinen Leuten, ich chill mit meinen Leuten. Es ist nicht schlimm, darum geht's nicht. Es geht's nur darum, dass wenn wir uns sehen, dass du kein Dings, dass du mir keinen Integrationsantrag rausholst und Asyl und was nicht alles, verstehst du, was ich meine? Augenhöhe, darum geht's. Es geht um Augenhöhe. Guck mal, ihr redet von NSU, von diesem Mord, das ist alles, ich bin ohne Worte, aber mein Anfang, wo ich ohne Worte war, war schon das Wort Dönermorde. Olem, wer ist hier umgekommen? Döner? Ich wusste gar nicht, dass wir Türken Döner auf die Welt bringen können. Das ist schon eine Identität und ein Anschlag auf meine Identität gewesen. Ja, ich bin Kanake, was denn? Was denn? Es ist so. Es war ein Anschlag. Dankeschön, ja. Habibti, sie versteht mich. Sie weiß genau. Verstehst du, was ich meine? Nein, wir sitzen alle in einem Boot und ihr seid Dings, ihr seid meine Alliierten. Verstehst du? Nur ohne Kaugummi. Okay. Du weißt doch, die Amis, die kamen so mit Kaugummi, die ist das, egal. Nein, es ist so. Guck mal, wir Kanaken wissen eine Sache, wir sind eine Minderheit. Wir haben kein Problem, als Kanake, als Minderheit hier zu leben. Unsere Kultur ist wunderschön. Ganz ehrlich, egal wo wir hingehen, wie er schon sagt, gib uns die beschissenste, zugeschissenste Straße der Welt. Wir machen ein Paradies daraus. So sind wir Kanaken. Es ist so. Es ist so. Und dann kommt ihr und wollt alles haben. Und ja, aber jetzt mit diesen Dings, mit diese ganz Kreuzberg ist schön geworden. Jetzt werden wir gentrifiziert, rausgeschmissen. Ali, tschüss, Ali. Verstehst du, was ich meine? Das alles ist uns egal. Warum ist uns egal? Wir gehen nächste Straße. Es ist scheißegal, wir machen auch diese Bombe. Verstehst du, was ich meine? Es ist so. Es ist so. Was kann ich euch sagen? Ja, meine Freunde, meine Brüder, mein Dings. Ich schwöre, es Dings. Wir müssen zusammenhalten. Es geht's nicht mehr so, okay? Ich habe kein Problem, dein Kanake zu sein. Ich habe ein Problem, wenn du mich abwertest. Was ist ein Dönermord? Was seid ihr? Kartoffelmord? Hat man schon mal gesagt bei euch? Kartoffelmord? Man hat gemacht einen Kartoffelmord. Sie hat ihre Kinder in den Gefrierschrank gepackt. Kartoffelmord. Verstehst du, was ich meine? Und er hat recht, alle, die hier stehen, alle, wie sie hier sitzen, haben alle recht, alle. Weil wir müssen was dagegen machen. Wir müssen Dings, guck mal, ganz ehrlich, ich sitze da als Kanacke, ich denke mir, okay, warte mal, was passiert? Bernd Höcke oder wie er heißt, Jens oder wie heißt er, Jonas Höcke, wie heißt dieser Hurensohn? Arschloch Höcke, dankeschön, wusste ich nicht, auch interessanter Vorname. Arschloch Höcke sitzt und hat ein deutsches, er bekleidet ein deutsches Amt. Ein offizielles deutsches Amt. Und überhaupt niemand macht was. Wie geht das? Ich will wissen, wie geht das? Warum, Habibte? Ich frage dich, du bist so richtig Almani, ich frage dich. Liebling, wie kann sein, dass ein Rassist, er ist offiziell Rassist und er hat ein Amt gekriegt bei Bundestag, weiß ich nicht, keine Ahnung. Er hat ein Amt, ein offizielles Amt. Wie geht das?
Wahlen.
Er wurde nicht gewählt. Dieser Bastard wurde nicht gewählt.
Dann weiß ich es auch nicht.
Warum weißt du das nicht? Du kannst jetzt nicht mehr sagen, wir wussten von nichts. Es gibt's Internet. Es ist so, ich muss sagen, was Wahrheit ist. Habibti, was willst du?
Er bezieht gar kein öffentliches.
Aha, bist du sein Anwalt?
Nein.
Okay, was macht er dann? Was macht er? Was chillt er? Was redet er? Was? Es ist verboten. Es ist Grundgesetz, verfassungsfeindlich.
Er ist der Parteivorsitzende der AfD in Thüringen. Also kein öffentliches Amt, sondern ein Parteiamt. Danke.
Er hat ein öffentliches Amt. Ob Partei ist, Parteiamt. Ich bezahle meine Steuern, seinen Parteischeißdreck, okay? Siehst du? Also ist ein öffentliches Amt, wenn ich Steuern dafür zahlen muss. Siehst du, es ist beides öffentliches Amt. Habibi, du musst Abitur machen, Liebling. Es geht nicht so. Aber war guter Einwurf. Aber ich weiß, du findest auch scheiße. Stimmt oder stimmt nicht? Was machen wir? Sag mir, was machen wir jetzt? Ha? Was hat er gesagt?
Kartoffelsalat.
Du willst Kartoffelsalat machen in dieser Situation? Aber wunder dich nicht, wenn ich mit Dönerspieß hinten rein, du weißt. Ganz ehrlich, jetzt keine Zeit für Kartoffelsalat. Ich will nur sagen, ich habe auch Hunger, aber Kartoffelsalat ist Bombe. Ganz ehrlich, mal generell jetzt so von, aber egal. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist Tatsache rassistische Struktur. Weil guck mal, ich will dir jetzt eine Sache sagen, warum du für mich wichtig bist, okay? Warum ich dich nicht um die Ecke bringen werde. Ich weiß, ihr vermutet immer, wenn ihr mich so seht, dann gleich Angst. German Angst kommt durch. Olum, ihr habt mich kreiert. Okay, das hat nicht Erdogan gemacht. Das war deutsch-deutsche Produktion, Hauptschule. Ist so. Das hier, alles was du siehst. Mit diese Dings noch, Gorilla-Modus. Verstehst du was ich meine? Ich habe extra gemacht, weil dann siehst du die anderen besser. Aber warum? Ich brauche dich, weil nur du kannst das ändern. Scheiß mal auf mich. Okay, mein Leben ist gelaufen. Ich hau jedem auf die Fresse ohne Zeugen, kein Problem. Aber... ganz ehrlich, ich will nicht, dass meine Kinder so groß werden. Ich will nicht. Ich will, dass die in ein Land groß werden, wo man ganz normal sagt, Ali, super, hast eine 1 plus gekriegt. Ich schwöre, sowas will ich hören. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht hören diese, ich gehe hin, ich sag, die haben Rassismus gemacht bei mir. Weißt du, was sie sagt? Du hattest schlechte Tag. Hört auf mit dieser Relativierung. Er hat recht, hört uns zu. Wir erzählen euch nicht Scheiße, nur vor, damit wir Vorteile haben. Wir haben sowieso schon Vorteile. Verstehst du, was ich meine? Ist doch gut, ist doch Bombe, verstehst du? Wir sind eine kleine Gruppe. Was ist los? Es ist so, nein, es ist so. Hör mir zu, wenn ich dir sage, ihr macht Rassismus bei mir. Schick mich nicht weg. Ich habe einmal bei Antidiskriminierungstelefon angerufen. Ey, die Hölle. Ganz ehrlich, er war viel schlimmer als der Nazi, der mich diskriminiert hat. Was soll ich machen? Wer beschützt mich? Wer beschützt meine Kinder? Wer? Ihr. Ihr, wie ihr alle sitzt, von euch allen, in euch allen sehe ich das. Ihr beschützt uns. Wir können das nicht machen. Wir sind sofort dauerbeleidigt bei euch. Ich sag ein Wort, oh, Kanacke schon wieder dauerbeleidigt. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, aber kennst du das Wort Projektion? Kennst du? Guck mal, wenn ich zu dir Fotze sage, wer ist verantwortlich dafür, dass ich dich Fotze nenne? Ich? Weil ich dich so bewerte? Oder du, weil du eine bist. Ich sag ganz ehrlich, ich bin dafür verantwortlich, okay? Weil ich sage Fotze zu dir. Ich kann auch Engel zu dir sagen. Ist meine, kommt aus meinem Mund raus. Und wenn jemand Dönermorde sagt, dann heißt es nicht, oh, war ein bisschen misslungen, Unwort des Jahres. Dann heißt das, du kriegst Geldstrafe, du Bastard. Was denn? Deine Mutter, wenn deine Mutter jetzt nicht sofort einen Döner auf die Welt bringt, dann gehst du in den Knast. Tut mir leid. Es ist so. Ja. Hat jemand Fragen? Will jemand was wissen, warum sind wir Kanaken so laut? Ist so. Noch eine Frage. Warum haben wir immer Mercedes und du bist immer noch im Bioladen? Verstehst du, was ich meine? Wir haben 18 Cousins. Einer davon hat ein Mercedes. Verstehst du? Nein, deshalb will ich sagen, ich finde super Fusion. Ich finde super, dass ihr hergekommen seid. Ich schwöre auf alles. Ich hätte gedacht, 3 Leute kommen. So viel schätze ich das Interesse ein von Deutschland gegen seine eigenen Leute, okay? Weil es geht gegen eure eigenen Leute. Ihr müsst euch klar machen, es ist so. Diese Nazi-Strukturen, die haben sich so ausgebreitet. Verstehst du, was ich meine? Jeder denkt, das ist normal. Das ist nicht normal. Und wir müssen mehr darüber reden, was White Privilege ist. Und wir müssen mehr darüber reden, wie wir die Scheiße wegkriegen. Und wir müssen mehr darüber reden, wie wir wirklich zu Menschen werden, die ein Menschenrecht überhaupt erstmal verdienen. Wir können nicht rumrennen nach China. Oh, ihr habt kein Menschenrechte. Was ist das, NSU? Was ist das? Hatte die Mutter von dem getöteten Mann, als sie sein Blut aufgedingst hat, aufgewischt hat, hatte sie ein Menschenrecht? Wo war ihr Menschenrecht, ihr verficktes deutsches Menschenrecht? Wo? Es gibt Tatortreiniger, die hätten die Scheiße wegmachen können. Nein, die Mutter muss sein Blut wegmachen. Und dann erwartet man, man soll ruhig bleiben, nicht dauerbeleidigt sein, bloß die Fresse halten. Nein, ist vorbei die Zeit. Weil ich bin gekommen, um unsere Leute noch mehr aggressiv zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ihr gehört dazu, weil wir müssen machen. Ist vorbei. Und ich will nur eins sagen. Guck mal, ganz ehrlich. Kartoffel, Almani, Deutsche, Kanake, Sujuk ist scheißegal. Wichtig ist, hast du dein Recht? Darum geht es. Willst du ein Deutscher sein? Dann halt dich an dein Recht. Und wenn du die Scheiße nicht willst, dann schaff die Scheiße ab. Aber komm nicht mit Menschenrechten und Chancengleichheit. Und du lässt unsere Kinder immer noch, ja, aber aufgrund von sozialer Herkunft, er darf nicht bei Gymnasien. Das betrifft euch auch, Lern. Nicht nur uns. Wir müssen zusammenhalten. Und ich bin dafür, dass wir zusammenhalten. Es ist scheiße, es sieht kacke aus. Wir haben einen riesen Kackhaufen vor unseren Augen. Egal, weil wir machen den wieder weg. Aber diesmal zusammen. Wir hören uns zu. Jeder weiß, wo er hingehört. Jeder weiß, wo sein Platz ist. Kein Kanake, glaub mir, auf der Welt. Kein Kanake will Deutscher werden. Glaub mir. Und kein Deutscher müsste Kanake werden wollen. Wozu? Verstehst du, was ich meine? Okay, ich sehe schon ein Almani. Guck mal, du guckst so kritisch, mein Bruder. Was sagst du dazu?
Hast du recht.
Das ist meine Ausstrahlung, so, wa? Das ist so Ding so. Wegen dieser aggressiv. Aber guck mal, ich will euch nur eine Sache noch mitgeben. Wir Kanaken drohen viel, weil so wachsen wir auf. Und meine Mutter hat mich schon mit 4 gedroht. Sie wird mir meinen Mund brechen und meine Beine, wenn ich nicht zum Essen komme. Also nur, dass ihr wisst, wir sind so. Es ist aber so, Asne Bunukrajam, hat sie gesagt, ich schwöre, 15 Mal am Tag hat sie mir gedroht. Aber wir wissen auch, die Drohung wird nie umgesetzt. Verstehst du, was ich meine? Da ist gar keine Zeit für so einen Scheiße. Ich will mich vor euch verabschieden, Fusion. Ich will euch nur sagen, guck mal, sprich mich an. Ich bin erstmal laut, aber Wallahi, ich höre dir auch zu, okay? Wir hören uns zusammen zu. Also, passt auf euch auf, mach Fusion, mach Love und Happiness, weil das brauchen wir am meisten. Ja, ich wollte nur einmal sagen, einmal nur, einmal nur. Dankeschön, ja, ihr seid Beste, Wallahi, ihr seid Beste. Danke, dass ihr... Alle zusammen die braune Scheiße raus! Ja. Beste Jagd, mashallah. Ja.
Ja, okay, super. Also wie ihr gesehen habt, wir haben ziemlich viel zu sagen, wir haben ziemlich viel Wut und es war aber trotzdem ernst gemeint, dass wir eigentlich auch gerne von euch was hören wollen. Und ich weiß nicht, gibt's irgendwie jemand, der schon auf seinem Zettel was geschrieben hat und uns irgendwie was sagen will. Und wir würden eigentlich total gern, selbst wenn wir jetzt ein bisschen hinter der Zeit sind und gar nicht mehr so viel reden können, trotzdem, wenn ihr Lust habt, am Ende die Sachen vielleicht mit an unser Transpi kleben, dass wir die mitnehmen können. Aber wir haben, ja, wir würden euch jetzt gerne auch zuhören. Wen klagt ihr an oder was klagt ihr an? Vielleicht könnt ihr einfach aufzeigen, wenn ihr was sagen wollt, dann würden hier unsere beiden Freundinnen rumgehen und vorlesen und einsammeln. Ah ja, super.
Ich klage an die Zusammenarbeit von dem Deutschen Inhaltsgeheimdienst, Verfassungsschutz mit der Zivilgesellschaft, die einfach zunehmend wahrnehmbar ist. Und ein Beispiel dafür ist, dass Stefan Kramer, der derzeitige Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, immer noch im Beirat der Amadeo-Antonio-Stiftung sitzt. Und ich finde, eine Konsequenz aus dem NSU-Komplex muss sein, dass Geheimdienste boykottiert werden, statt mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Ja, super, vielen Dank.
Ich klage an, diese Bundesrepublik Deutschland 1949 in ihren Gesetzen und Strukturen ungerecht gegründet, nämlich mit sicher guten Intentionen, aber ohne jegliche Konsequenz für bestehende Institutionen und Menschen darin zu sein. Dadurch dem Obrigkeitsglauben, der Hierarchie, dem Zentralismus und daher dem Nachwachsen von Generationen Vorschub geleistet zu haben, welche es im Durchschnitt als völlig normal empfinden, sich zu ducken, nicht zu hinterfragen, wegzusehen, den eigenen Vorteil zu verfolgen, also asozial zu sein. Und in diesem Sinne klage ich auch mich selbst an.
Okay, vielen Dank. Möchte noch irgendwer was beitragen oder? Ah ja, super.
Ich klage an, dass sowohl auf staatlichen Ebenen als auch in der gesellschaftlichen Ebene ist diese strukturelle Entnennung, Entkontextualisierung und die Entpolitisierung rechten Terrors gibt, den rassistischen Morden und Taten und damit einhergehend die strukturelle Nichtanerkennung und immer wieder Boykottierung von migrantisch situiertem Wissen.
Ich klage an, sehr beliebt, die deutsche Justiz. Und zwar dafür, dass sie im NSU-Prozess, aber auch in anderen Verfahren, wo rassistische Gewalt und Diskriminierung verhandelt wird, dass in diesen Verfahren rassistische Bemerkungen und Beurteilungen, sei es von Zeuginnen, von Sachverständigen oder von der Verteidigung von Nazis, von dem Gericht unwidersprochen bleiben.
Super, danke schön. Also wenn ihr jetzt keine konkreten Anklagen formuliert habt, ihr könnt auch gerne irgendwie sonst noch irgendeinen Beitrag leisten oder sagen. Und ansonsten wollten wir nochmal sagen, bevor die Zeit gleich um ist oder so, dass wir sozusagen mit dem Tribunal noch im Prozess sind, bis es sich nächstes Jahr im Mai wirklich konstituiert und dass ihr eigentlich eingeladen seid, euch auch zu beteiligen. Also wir sind ja auch in verschiedenen Orten vertreten. Wir freuen uns, wenn in anderen Orten irgendwie auch noch Gruppen sich dazu gründen, wenn ihr Bock habt, Veranstaltungen zu machen. Und wir haben für die Fusion jetzt einen Haufen Flyer mitgenommen, wo auch die Kontaktmöglichkeiten stehen und die erste Homepage. Und die liegen alle da hinten auf dem Flyertisch und wir würden uns super freuen, wenn ihr einfach in eure Städte und in eure Zusammenhänge die Sachen mitnehmt. Und wenn ihr sozusagen den Drive auch mitnehmt und ja euch beteiligt an unserer Anklage und an dem, was wir da starten wollen. Willst du noch was sagen?
Ja, wie ihr gehört habt, es gibt ja schon in mehreren Städten, halt in Berlin, in Köln, in Kassel und Hamburg, es gibt einzelne Leute, die dort aktiv sind. Ihr könnt euch gerne an uns wenden, kontakt@nsutribunal.de, dann können wir euch vermitteln. Ihr könnt auch gerne in euren Städten halt eigene Ortsgruppen gründen, um halt die Idee des Tribunals zu verbreitern. Worüber wir uns auch immer sehr freuen, weil wir werden das größtenteils halt über Spenden finanzieren. Wenn ihr uns helft, irgendwie mit Soli-Konzerten etc. pp., damit wir halt das Tribunal für Mai halt finanzieren können.
Hallo.
Okay, dann vielen Dank, dass ihr hier wart.
Warte. Hey.
Noch Leute?
Ja, wo, hey. Habt ihr noch Fragen?
Sah man nicht, oder? Sieht man nicht. Also, darf ich anklagen oder nicht?
Ja, gerne.
Nein, theoretisch nicht. Ich darf nicht. Weißt du, warum? Ich bin eine unprivilegierte Geflüchtete, was die europäischen Länder mein Land kaputt gemacht haben. Und deswegen, ich habe geflüchtet. Aber, leider, ich bin ein beschränkt rechtlicher Mensch, ab und zu unprivilegierter als die sicher so diese Konsumwelt mit den Tieren oder mit Friseuren oder mit Pelzen, mit Konsum, wahnsinnig brutal, kapitalistische Konsumgesellschaft, als die weiße, dominante, eurozentristische Blick, macht mir, ich darf nicht anklagen. Und dann Leute spielen mit, leben mit. Die stimmen über mich, aber ich darf nicht so stimmen. Ich habe keine Stimme. Und lebt ihr alle europäische Gesellschaft mit dieser Ruhe zu sein, still zu sein. Einfach gibt mit die weiter Frontexen, mit so Liebhaber zwischen Erdogan und Frau Merkel. Und dann so die Leute glauben das. Sorry, ich darf nicht anklagen als ein Immigrant.
Genau bei uns im Tribunal kannst du anklagen. Der deutsche Staat in Europa versucht genau diese Stimmen halt leise zu machen und gibt keine Möglichkeiten anzuklagen. Bei uns im Tribunal könnt ihr mit anklagen.
Habt ihr denn sonst noch Fragen an die zahlreichen Gäste, die da auf der Bühne sitzen, wenn keine weiteren Anklagen sind?
Okay, aber es bleibt dabei, wenn euch noch was einfällt, wenn ihr Bock habt, euch anzuschließen oder irgendwie, ihr könnt uns die ganze Zeit kontaktieren, ihr könnt gerne was da lassen und wir freuen uns auf den Input und sehen uns hoffentlich spätestens nächstes Jahr im Mai, wenn es nicht dazwischen auch noch ziemlich viele Gelegenheiten gibt. Danke, dass ihr da wart. Ciao. Ah, und danke nochmal, dass Gillette Aysche extra nur für diesen Gig gekommen ist. Es war echt total super. Vielen Dank. Das habe ich völlig vergessen. Und ja. Und ich hoffe, dass ihr auch alle noch da bleibt, weil Kutlu ja gleich noch mit Esther Bejarano hier danach auftritt und ja, das wie immer total schön wird und ihr hoffentlich mitmacht. Okay. Wow. Ja. 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 Ja.